Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei ganz besonders auf unser Thema Datenschutz und im Geiste immer auf die Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brick, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und mir gegenüber am anderen Ende der Strippe sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Hallo Stefan.
Wir haben drei interessante Themen mit ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und wir fangen mal an mit einer Pressekonferenz, die gegeben wurde in München von der Gerichtspräsidentin des Landessozialgerichts Bayern. Die hat nämlich mal geschaut, wie die Eingangszahlen der bayerischen Sozialgerichtsbarkeit sich entwickelt haben. Und da gibt es wirklich disruptive Entwicklungen, würde man heute fast sagen. Die Eingangszahlen steigen rasant in bestimmten Bereichen. Im ersten Halbjahr 2026 zum Beispiel 60% mehr Klagen im Bereich Bürgergeld. Und das kann man noch ein bisschen genauer spezifizieren. Insgesamt im ersten Halbjahr bei den 7 erstinstanzlichen Sozialgerichten in Bayern 26% mehr Eingänge. Davon fielen auf das Recht der Grundsicherung und des Bürgergelds 60% mehr, Arbeitslosengeld 47% mehr, Krankenversicherung 35% mehr Eingaben. Und die Zahl der Eilverfahren in der ersten Instanz hat sich sage und schreibe verdoppelt. Davon kommt dann auch ein bisschen was in der Berufungsinstanz beim Landessozialgericht an. Das sind dann immer noch 20% Zuwachs. Wie kommt das? Welche Gründe nennt die Gerichtspräsidentin? Naja, sie sagt zum einen konjunkturelle Lage. Bei schwieriger Soziallage wachsen die Eingangszahlen bei den Sozialgerichten plausibel. Alternde Gesellschaft gibt sie an, würde eine Rolle spielen, kann sein. Sie wird es wissen. Und weitere Ursache für die Überlastung, Einsatz von KI-Chatbots durch Rechtssuchende ohne anwaltliche Vertretung. Sie sagt wörtlich, KI kennt sich im Sozialrecht nicht wirklich gut aus und empfiehlt daher oft unsinnige Anträge und mit denen müssen sich dann die Gerichte beschäftigen. Das finde ich total interessant, kann ich gut nachvollziehen. Wir haben was Ähnliches gesehen, Nico, schon in den letzten Folgen bei den Eingangszahlen der Datenschutzaufsichtsbehörden, die ebenfalls rasant ansteigen, mutmaßlich auch wegen des Einsatzes von KI-Chatbots. Und das scheint auch die Gerichtsbarkeit zu treffen, Nico. Ist das plausibel?
Das hört man, also die Quantifizierung, wie viel da jetzt tatsächlich KI gestützt auch auf die Gerichte zurollt, das ist sicherlich schwer messbar. Aber das Klagen per ChatGPT und Konsorten gefertigt werden und dann eingereicht werden, das wäre ein Wunder, wenn das nicht passiert, weil wir das ja jetzt eigentlich überall haben. Du hast angesprochen, dass das eine Beobachtung ist, die aus den Datenschutzbehörden kommt, auch von anderen Gerichten höre ich das. Auch wir Anwälte kriegen dann jetzt doch recht regelmäßig Anfragen, die dann auf den ersten Blick so professionell aussehen, also Mandatsanfragen, die so professionell aussehen, dass man sich wundert. Und auf den zweiten Blick sind sie dann oft qualitativ nicht so doll, aber dann offensichtlich auch mit Hilfe von Chatbots erstellt. Ja, das ist sicherlich ein Trend, der auch nicht so schnell stoppen wird.
Ja, das, was die Frau Sozialgerichtspräsidentin von sich gegeben hat, ist alles gut und schön. Interessant finde ich die Themen, die sie nicht anspricht. Ein Thema ist zum Beispiel der Eindruck, dass Gerichte blockiert würden durch zu viele Anträge. Das kann ja eigentlich nur in dem Kontext sinnvoll sein, dass sie das sagt, wenn sie drauf schaut, wie viele der Anträge am Ende erfolglos bleiben. Oder vielleicht sogar offensichtlich erfolglos sind. Das ist aber eine etwas merkwürdige Sichtweise, nämlich wenn die Gerichte alle Klagen abziehen würden, die am Ende keinen Erfolg haben, dann hätten sie natürlich weniger zu tun. Das ist aber tatsächlich schwer hinzukriegen. Sie spricht auch nicht an die Frage, wie viele unsinnige Anträge durch Rechtssuchende mit anwaltlicher Vertretung gestellt werden. Da ich mich im Sozialrecht nicht auskenne und deswegen davon ausgehe, dass das ein hochkomplexes Recht ist, könnte ich mir vorstellen, dass auch tatsächlich Anwälte das ein oder andere Mal daneben liegen. Und schließlich für mich spannende Fragestellung, wie viele anwaltlich Vertretende bei ihren Klagen an die Sozialgerichte eigentlich Chatbots einsetzen. Das soll ja auch vorkommen. Wissen wir auch nicht so genau. Jedenfalls würde ich sagen, das mit der KI, das gibt sich. Ich schätze mal, dass in der weiteren Entwicklung mit entsprechendem Training die KI auch im Sozialrecht besser wird und dann weniger unsinnige Anträge empfiehlt. Und letztlich müsste das eigentlich zu einer Situation führen, dass viel häufiger gesetzliche Ansprüche ausgeschöpft werden. Nämlich wenn man vielleicht sogar ohne anwaltliche Vertretung mit einem klugen KI-Chatbot gute Anträge stellen kann und dann gesetzliche Ansprüche vollumfänglich geltend macht, wird das für den Staat teuer. Ich nehme an, ein Großteil der sozialen Leistungen des Staates, vielleicht, ich würde mal grob schätzen, ein Drittel, würde mich nicht überraschen, wird gar nicht abgerufen. Und dementsprechend könnte der Einsatz von KI dazu führen, dass tatsächlich gesetzliche Ansprüche auch geltend gemacht werden. Das sind die Fragen, die ich eigentlich noch spannender finde als die Überlastung der Gerichte.
Mhm. Sozialrecht ist jetzt ein Thema, in dem ich mich nicht wirklich auskenne, um es mal gelinde zu sagen. Aber aus Gesprächen mit Anwaltskollegen, die das Sozialrecht beackern, sind mir zwei Dinge vor allen Dingen in Erinnerung. Erstens, dass es rückläufige Zahlen bei den Fachanwälten für Sozialrecht gibt. Und zweitens die immer wieder auch zu hörende Beobachtung, dass es nicht ganz einfach ist, jedenfalls auf der Seite der Bezugsberechtigten auch auskömmlich arbeiten zu können. Ja, das ist ein schwieriges Metier auf jeden Fall. Und das führt sicherlich auch dazu, dass es nicht immer ganz leicht ist für einen Betroffenen, der dort anwaltliche Unterstützung sucht, auch einen Anwalt zu finden. Ja, das mag da vielleicht auch mit hereinspielen. Und dann ist mir natürlich auch aufgefallen, dass wir das da in den Berichten dann dort diese Prozentzahlen genannt werden. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, man nichts erfährt darüber, wie hoch denn eigentlich die Erfolgsquote dieser Klagen ist. Und eins irritiert mich an dem Bericht dann doch, dass da von unsinnigen Anträgen die Rede ist, weil also soweit, glaube ich, weiß ich schon, das ist ja nicht wie im Zivilprozess, dass das Gericht an Anträge gebunden ist, sondern das ist wohl eher wie im Verwaltungsprozess, dass es eigentlich ausreicht, einen Bescheid anzufechten und dass man das wohl auch gar nicht zwingend begründen muss. Und geschweige denn jetzt dass man jetzt den richtigen Antrag stellen muss, weil man ansonsten schon aus Formalgründen scheitert, sondern das ist ja dann letztlich Sache des Gerichts, auch aus dem Sachvortrag dann herauszufiltern, wie jetzt der prozessual richtige Antrag lautet. Also das,
Da gibt es mit Sicherheit eine Pflicht der Sozialgerichte, auf der Stelle sachdienliche Anträge hinzuwirken. Und wenn ein unsinniger Antrag eingereicht würde und der KI-Chatbot so blöd gewesen wäre, sowas vorzuschlagen, dann können die Gerichte garantiert in der mündlichen Verhandlung dafür sorgen, dass der Antrag sinnvoll gestellt wird. Mir scheint tatsächlich hier was Ähnliches zu erkennen zu sein, wie auch schon bei den Aufsichtsbehörden, dass sie sich gar nicht so recht freuen mögen über ihre Inanspruchnahme. Wobei das ja eigentlich zunächst mal gar nicht schlecht ist. Ja, genau wie im Datenschutz. Wenn es viele Beschwerden gibt, dann haben die Aufsichtsbehörden zwar leider mehr zu tun, die Mitarbeitenden dort, aber das führt natürlich am Ergebnis, wenn alle ihren Job gut machen, dazu, dass das Datenschutzniveau in Deutschland steigt. Schlicht und ergreifend, wenn mehr Beschwerden kommen und die Beschwerden zutreffenderweise abgearbeitet werden, dann steigt entweder das Kenntnisniveau der zu Unrecht Beschwerdeführenden oder aber das Datenschutzniveau bei den Verantwortlichen. Das ist gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das heißt, letztlich ist bei diesem Gerede von Blockade der Gerichte oder von Überforderung von Behörden, steht eigentlich nur im Raum, dass die jeweils Dienstführenden ganz gerne mit ihrer Arbeit gut zurande kämen und sich überfordert fühlen. Letztlich wollen die alle unausgesprochen, und sie würden es auch nicht aussprechen, wollen die ein Verbot von KI-Anträgen. Ja, sie wollen, dass zukünftig sie nicht mehr in Anspruch genommen werden, wenn im Hintergrund die KI die Beschwerde oder den Antrag formuliert hat. Aber da wird man ihnen sagen müssen, das wird so nicht passieren und das soll auch gar nicht so passieren. Die KI erfüllt ihren Zweck mehr oder weniger gut und die Beschwerdeführer und die Antragsteller entscheiden selbst, was sie vor die staatlichen Stellen tragen und was nicht. Ein interessantes Interview ist uns aufgefallen, und zwar bei Beck Aktuell wurde interviewt Professor Dr. Ralf Poscher. Er ist Ölrechtsprof und zugleich Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht, das, wenn ich es richtig im Kopf habe, in München belegen ist. Professor Ralf Poscher wird vor dem Hintergrund der Sicherheitsdebatte nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin zu Sicherheitsthemen befragt, zum Beispiel zu der Frage, wie sieht es denn aus mit der Erweiterung von sicherheitsbehördlichen Eingriffsbefugnissen, wie sieht es aus mit der sogenannten Überwachungsgesamtrechnung. Und da gibt er einige, wie ich finde, spannende, zum Teil auch nicht ganz unproblematische Äußerungen von sich. Nico, was ist dir aufgefallen bei dem Gespräch? Woran würdest du das Spannende dieses Beitrags festmachen?
Er legt den Finger im Prinzip auf das Volkszählungsurteil. Und das liegt so ein bisschen eigentlich auf der Linie, die wir ja auch kennen. Ich habe es gerade gestern wieder aus dem Munde des CDU-Kandidaten für das Amt des regierenden Bürgermeisters hier in Berlin gehört, nicht, dass der Datenschutz doch kein Täterschutz sein darf, nicht? Und Poscher stellt unter anderem die These auf, dass doch eigentlich erst seit dem Volkszählungsurteil es überhaupt so schwierig sei für die Polizei, Informationen zu sammeln und auszuwerten.
Ja, er sagt wörtlich, erst das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung hat daraus ein grundrechtliches Problem gemacht, nämlich aus dem Informationssammeln der Polizei und ihrer präventiven Tätigkeit zur Abwehr von Gefahren. Und das ist natürlich ein Zitat, das ihm um die Ohren fliegen könnte. Er hat es garantiert nicht so negativ gemeint, wie man es auslegen kann. Er sagt nur schlicht und ergreifend, mit dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts sind die Karten neu gemischt worden. Und bringt dann allerdings schon einen gewissen Ton in die Debatte ein, nach dem Motto, regt euch mal nicht so über die Ausweitung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden auf. Das gab es früher auch schon. Da würde ich allerdings als Datenschützer und als bekennender Digitalisierungsfan sagen, naja, die Zeiten haben sich halt geändert. Und das Volkszählungsurteil kam nicht ohne Grund. Nicht im Jahre 1932 und auch nicht im Jahre 1961, sondern 1983 zu Beginn der Digitalisierung. Und dadurch sind halt die Eingriffsbefugnisse, die Überwachungsmöglichkeiten der staatlichen Stellen auch anders zu bewerten. Mit der ganzen Power der Digitalisierung können sie halt ganz anders Informationen sammeln, auswerten, abgleichen und ganz andere Maßnahmen treffen, als sie es vorher konnten. Und dementsprechend ist es nur nachvollziehbar und in gewisser Weise auch gerecht, genau zu diesem Zeitpunkt ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung an den Staat zu bringen, der im Text des Grundgesetzes jetzt nicht so unmittelbar ablesbar war. Deswegen, das ist eine Äußerung, wo ich sage, da müsste er noch ein bisschen mehr dazu sagen, damit er nicht falsch verstanden wird. Spannend finde ich hingegen, was er zur Überwachungsgesamtrechnung sagt. Da hat sein Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht spannende Arbeit geleistet, hat einen Bericht vorgelegt, 2025 im Auftrag des Bundesinnenministeriums, und hat sich angeschaut, wie denn das gesamte Überwachungsniveau in der Gesellschaft aussieht. Die Überwachungsgesamtrechnung geht auf eine Idee des Bundesverfassungsgerichts zurück und soll letztlich Transparenz darüber schaffen, wie überwacht wir sind. Und zwar nicht nur in Bezug auf die direkten polizeilichen Befugnisse, sondern auch darüber hinaus, welche sonstigen Überwachungsmaßnahmen anzutreffen sind und welche Befugnisse existieren, wie intensiv sie genutzt werden und wie intensiv sie dann auch tatsächlich eingreifen. Das ist eine verdienstvolle Arbeit, die tatsächlich auch hier von seinem Institut geleistet wurde und die aus meiner Sicht jedenfalls durchaus dazu führen kann, dass der Gesetzgeber rationaler entscheidet. Eine Forderung, gerade auch von Seiten der Datenschützer, besteht ja immer darin, evaluiert doch bitte mal die Effekte, die Nutzungsmöglichkeiten und die tatsächliche Nutzung von neuen Überwachungsbefugnissen, bevor ihr, lieber Gesetzgeber, den Behörden neue Befugnisse gebt. Versucht das doch mal abzugleichen und im Zweifelsfall auch wieder Überwachungsbefugnisse zu kassieren. Das würde sich im Rahmen der Überwachungsgesamtrechnung natürlich positiv niederschlagen. Ich weiß nicht, Nico, bist du ein Fan von dieser Idee der Überwachungsgesamtrechnung?
Das war natürlich, sollte natürlich auch ganz andere Folgen haben, als das jetzt der Fall ist. Das war ein Ampelprojekt, die Überwachungsgesamtrechnung. Das stand im Koalitionsvertrag der Ampelregierung, dass eine solche Überwachungsgesamtrechnung gemacht wird. Und dann sollte daraus ja wiederum auch Konsequenzen gezogen werden, indem man nämlich auch die Überwachungsinstrumente dann unter die Lupe nimmt und dort möglicherweise dann auch gesetzgeberische Änderungen in die Wege leitet. Dazu ist es aber nicht mehr gekommen. Als die Studie fertig war, war die Ampel schon zerbrochen. Das war Anfang 2025. Und wie wir uns vielleicht erinnern, gab es im März 2025 dann die Neuwahlen. Und unter Schwarz-Rot ist das natürlich ein Projekt gewesen, das dann nicht mehr weiterverfolgt worden ist. Da wäre es eigentlich spannend geworden bei den Konsequenzen, die man nämlich aus dieser Studie auch zieht. Und da bin ich so ein bisschen, aber das kann man jetzt vielleicht nicht an dem Interview festmachen, da bin ich so ein bisschen enttäuscht eigentlich, wenn ich das Interview lese, dass ich da so gar nicht richtig merken kann, was denn eigentlich derjenige, der die Studie dort gemacht hat, denn eigentlich für Schlussfolgerungen aus dieser Studie zieht. Das fehlt mir.
Da fehlt was. Mhm. Ja, da fehlt was tatsächlich. Stattdessen macht der gute Professor Poscher eine weniger schlaue und eine gute Bemerkung. Weniger schlau finde ich, dass er darauf hinweist, dass viele Menschen ja davon überzeugt seien, dass wenn es im Smartphone knackt, dass das der Bundestrojaner sei. Naja, also Menschen für blöd zu halten, kann man probieren, ist aber nicht nachhaltig, würde ich mal vorsichtig sagen. Richtig ist natürlich sein Hinweis, dass die Zahlen des tatsächlichen Einsatzes des Bundestrojaners oder generell auch der Telekommunikationsüberwachung gar nicht so hoch sind. Er spricht davon, dass die im ein- bis zweistelligen Bereich lägen. Das müsste man sich nochmal genauer anschauen, was er damit meint, ob er tatsächlich konkret den Bundestrojaner meint. Richtig ist auch, die Überwachungsmaßnahmen sind von staatlicher Seite her extrem aufwendig und kommen auch deswegen seltener zum Einsatz, als man denkt. Aber es gibt natürlich auch da andere Effekte, die man bei der Überwachungsgesamtrechnung einbeziehen müsste, nämlich Chilling-Effekte, ja, dass Menschen die Vorstellung haben, dass bestimmte Kommunikationsformen zum Beispiel überwachungsträchtig sind und andere nicht und deswegen ausweichen oder auf bestimmte Kommunikation verzichten, ist ja auch unter dem Gesichtspunkt der Freiheitsausübung kein besonders erstrebenswertes Ziel. Wichtig finde ich seinen Hinweis darauf, dass unsere Finanzdaten, also letztlich geht es um Finanztransaktionsdaten, aus Sicherheitsgründen, wie er sagt, über Jahre gespeichert werden. Sie werden automatisiert und mit KI-Systemen ausgewertet. Praktisch jede elektronische Zahlung fällt unter dieses Regime. Und er weist darauf hin, die Leutchen sollten sich mal nicht so viel Gedanken um den Bundestrojaner machen, sondern eher darum Gedanken machen, was passiert, wenn sie an der Kasse mit Kreditkarte zahlen. Auch das übrigens wieder ein flammender, unausgesprochener Appell für den Einsatz von Bargeld. Aber insofern würde ich sagen, gemischte Ergebnisse beim Interview mit Professor Ralf Poscher.
Genau, also was sicherlich nicht im Sinne der Erfinder jetzt gewesen ist, diese Pilotstudie in Auftrag zu geben, ist jetzt doch sehr tiefgreifende Befugnisse, Stichwort Online-Durchsuchung, sehr tiefgreifende Befugnisse dadurch zu relativieren, dass man sagt, davon wird aber selten Gebrauch gemacht. Weil das ist ja nun wirklich, kein überzeugender Gegeneinwand gegen die Bedenken, die man gegen solche Befugnisse hat. Du hast es gesagt, Chilling Effects, nicht? Die sind völlig unabhängig davon, ob es jetzt in einem Bundesland nur 3 oder 4 Mal im Jahr vorkommt, dass der Trojaner eingesetzt wird oder 400 Mal. Das macht da keinen Unterschied. Und dann ist es ja auch so, dass wir ja, wenn wir jetzt auch rechtlich bewerten, die Befugnisnormen, dass es dann jetzt auch immer darauf ankommt, was die Norm, welchen Freiraum die Norm den Sicherheitsbehörden gibt und nicht, und dann jetzt das kein, also rechtlich greifbares Kriterium ist, dass man jetzt darauf vertrauen kann, dass die Sicherheitsbehörden von Befugnissen, die man ihnen großzügigerweise gibt, nur zurückhaltend Gebrauch gemacht werden. Also das ist, an der Stelle hat es mich auch jetzt gar nicht überzeugt, was da zu lesen war. Natürlich, das haben wir ja auch immer mal wieder hier festgestellt, gibt es Überwachungsmaßnahmen, die dann von vielen als, ja, je nachdem, notwendig oder harmlos angesehen werden. Das gibt es immer dann, wenn die Überwachungsmaßnahme nach Ansicht jedenfalls vieler einen guten Zweck verfolgt. Ja, und bei Überwachungsmaßnahmen und Datensammlungen, die dazu dienen, Steuerbetrug zu verhindern oder aufzudecken, da ist man natürlich immer ganz, ganz schnell dann auch dabei zu sagen, naja, also das ist notwendig, weil oft die wenigsten sich für Menschen in die Bresche legen, die jetzt etwas vom Finanzamt zu verbergen haben. Ja, das ist also der gute Zweck, das haben wir im Datenschutz häufig, dass der gute Zweck dann auf ganz wundersame Weise dann auch bei eigentlich kritischen Geistern die Mittel rechtfertigt. Das haben wir zuletzt besprochen am Beispiel von Doping, Stefan.
Ja, so ist es. Kann ich dir nur zustimmen, Nico. Also die Quantifizierung der Thematik hilft überhaupt nicht weiter. Jetzt einem Betroffenen einer staatlichen Überwachungsmaßnahme zu sagen, mach dir nichts draus, du bist nur einer der ganz wenigen, die davon betroffen sind. So tickt unser Rechtsstaat nicht. Da geht es um Individualrechtsschutz und jeder Einzelne darf darauf bestehen, dass er nicht in seinen Rechten verletzt wird. Und umgekehrt, du hast es auch schon gesagt, Nico, es ist ein bisschen lächerlich zu sagen, wir geben dem Staat Überwachungsbefugnisse und die staatlichen Behörden machen nur ganz sparsam davon Gebrauch. Was soll das denn bitteschön sein? Ja, also das haut uns nicht so vom Hocker. Interessant hingegen, lieber Nico, war ein Beitrag in der FAZ, auf den du mich hingewiesen hast, vom 1. Juli 2026, verfasst von sehr unterschiedlichen Zeitgenossen. Das geht los bei Carsten Broster, Senator der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, geht weiter über den ehemaligen Geschäftsführer der Wochenzeitung Die Zeit, Rainer Esser. Mit dabei war die uns gut bekannte Ricarda Lang. Sie war von 22 bis 24 Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen und endet dann bei Levi Pennell, ein Influencer auf TikTok, der dort unterwegs war. Und alle vier haben sich zusammengetan und haben neun Forderungen für einen besseren Umgang mit dem digitalen Raum von sich gegeben, die, glaube ich, ganz nachvollziehbar und zustimmungsheischend anfangen, dass wir uns das mit dem Digitalzeitalter alles schöner vorgestellt haben. Die goldenen Versprechen des Digitalzeitalters wurden nicht eingelöst, sagen sie. Heute herrscht Überforderung. Die Versprechen auf mehr gesellschaftliche Teilnahme durch Digitalisierung und Vernetzung, globale Vernetzung und Demokratisierung des öffentlichen Diskurses, die seien nicht eingehalten worden. Was wir heute hätten, wäre eine Situation der Vermachtung. Wenige globale Plattformkonzerne und Tech-Oligarchen würden das große Wort führen. Und dagegen stellen sie insgesamt neun Forderungen zur Änderung. Lieber Nico, was hat dich denn von diesen Forderungen besonders angesprochen?
Darf ich gleich mal anfangen zu lästern?
Gerne, lästere los.
Also es gibt eine Passage, die ist mir heute zufällig, als ich den Beitrag nochmal gelesen habe, als erstes ins Auge gestochen. Und ich muss sie vorlesen. Der digitale Raum darf kein rechtsfreier Raum sein. Strafbare Handlungen im Netz müssen mit derselben Konsequenz verfolgt werden wie in der analogen Welt. Stefan, wie oft hast du diese beiden Sätze schon gehört?
Eigentlich von jedem einmal mindestens.
Ja, nicht? Das ist, also da kriege ich, eigentlich mache ich da immer zu, wenn ich diese beiden Sätze lese, weil sie sind, ja, ich habe eine Vorlesung, die ich seit ein paar Jahren an der Hochschule mache, der ich unterrichte, zur Geschichte des Internetrechts. Und da habe ich das mal so von Ende der 90er Jahre, diesen Satz mit dem rechtsfreien Raum, der ja eigentlich mal ursprünglich das ist ja mal eine Utopie gewesen, der rechtsfreie Raum, als das Internet entstanden ist. Das Internet ist ja hat ja ganz anarchische Ursprünge und das war eigentlich der Traum der frühen Internetnutzer. Da gab es ein ganz berühmtes Dokument, das war eine Art Verfassung des Netzes. Dort sollten Staat und auch mächtige Wirtschaftsunternehmen nichts verloren haben. Und das war also, der rechtsfreie Raum war eigentlich immer eine Utopie. Das änderte sich aber ziemlich schnell schon Ende der 90er Jahre. Und ab Ende der 90er Jahre findet man mit einer Penetranz also immer wieder diesen Satz vom rechtsfreien Raum, denn das Internet nicht sei. Und dass es ein netzfreier Raum ist, ein rechtsfreier Raum ist, behauptet eigentlich auch wiederum niemand, der sich seriöserweise mit Recht und Internet beschäftigt seit der Jahrtausendwende, kann das also ernsthaft behaupten. Die Geschichte des Internetrechts, also spätestens ab Ende der 90er Jahre, ist eine Geschichte der immer weiter zunehmenden Regulierung des Netzes. Und insofern ist das, das ist die schlimmste Plattitüde, die es eigentlich zu Fragen des Internetrechts gibt, aus meiner Sicht.
Gut, Nico, jetzt haben wir also den Tiefpunkt des Beitrags kennengelernt, aber ich war trotzdem von dem Beitrag insgesamt durchaus angetan, hat mich jedenfalls zum Nachdenken und zur Kritik herausgefordert und viel mehr kann man ja gar nicht verlangen. Reden wir mal über die Stärken des Beitrags. Die liegen natürlich zunächst mal in der Analyse. Analytisch sind wir immer alle ganz großartig. Hier ist es nur die Frage, welche Schlussfolgerungen wir ziehen oder welche Vorschläge wir machen. Analytisch ist es richtig, dass wir eine Situation haben im Internet, wo Systeme vorherrschen, die auf maximale Reichweite, maximale Erregung, maximale Verweildauer gepeilt sind und damit Geld verdienen wollen und dadurch erhebliche gesellschaftliche Schäden erzeugen. Dass dort systematisch Aufmerksamkeit mit den Mitteln der Empörung, des Suchtpotenzials und der kommerziellen Verwertbarkeit erzeugt wird, ist aus meiner Sicht auch richtig. Und dann ist halt die Frage, welche Schlussfolgerung ziehe ich? Was fordere ich denn jetzt?
Und deswegen, das, Stefan, Nico, ja, wenn kurz darüber einhaken, wenn ich kurz einhaken darf auch an der Stelle. Auch das sehe ich ein bisschen differenzierter. Denn wenn wir uns mal an unsere Jugend erinnern, Stefan, das mit der Empörung, das gab es schon in vordigitalen Zeiten. Das war die Gossenpresse. Das war dann in den 80er Jahren, warf man das dem Privatfilm, aufkommenden Privatfernsehen vor. Doch hier mit, also mit Verkürzungen, Verfremdungen und Überzeichnungen Profit zu machen. Also das ist der Kampf um, und man kann das auch noch viel weiter in die Geschichte zurückverfolgen. Das ist im Prinzip ist das ein Vorwurf, der den Medien, der eigentlich immer gemacht wurde.
Ja, gerade auch den neuen Medien. Ich darf nur die Jüngeren unserer Zuschauer und Zuhörer darauf hinweisen, dass die Abkürzung ja tatsächlich jedenfalls humoristischerweise für Rammeln, Töten, Lallen steht. Also auch da wurde immer gesagt, die neuen Plattformen, die neuen Kommunikationswege befriedigen eigentlich nur die niedrigsten Bedürfnisse des Menschen und das Abendland wird untergehen.
Heute lerne ich von dir, Stefan, dass diese Abkürzung und diese Auflösung der Abkürzung höre ich das erste Mal, kannte ich noch nicht.
Aber von, siehst also, du mal, auch du lernst bei diesem Podcast genau, dazu,
von,
Nico.
Von Stefan lernen heißt Begriffe lernen, ja. Mhm.
Schauen wir einfach mal auf das, was Sie vorschlagen. Und Sie haben 9 Vorschläge gemacht, die nicht alle gleich gut sind. Deswegen, Nico, um jetzt nicht zu sehr in die Kritik abzudriften, willst du mal 1-2 Punkte ansprechen, die dich überzeugt haben, die du gut findest von den Vorschlägen?
Du meinst, wo bleibt denn das Positive? Ja.
Ganz unbedingt, um mit Herrn Tucholsky zu sprechen, das muss da sein, das Positive.
Also ich würde eigentlich vorbehaltlos positiv sehe ich nur den, ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, wo würde ich zustimmen? Und vorbehaltlos positiv stimme ich dem 9. Punkt zu. Künstliche Intelligenz als neue Stufe der Plattformmacht regulieren. Ich würde erst mal sagen, begreifen. Das ist ein, ich glaube, da haben wir auch schon hier im Podcast mal gelegentlich drüber gesprochen. Das, was man zurzeit beobachten kann, ist, dass ja natürlich wird viel über die und zu Recht auch die Macht der Big Tech Companies gesprochen. Es wird gesprochen über digitale Souveränität in Europa, dass man doch jetzt Maßnahmen, welche Art auch immer, ergreifen sollte, muss und das tatsächlich auch umsetzt, um Abhängigkeiten dort entgegenzuwirken. Und gleichzeitig beobachten wir es in den letzten 3-4 Jahren, dass sich im Bereich KI 2 ganz neue Big-Tech-Player, dass die immer größer und immer mächtiger werden Und sie kommen auch wieder beide aus Amerika, nämlich OpenAI und Anthropic. Und da das Bewusstsein, dass wir dort eigentlich jetzt auch schon wieder eine Entwicklung haben, die jetzt die Vermachtungstendenzen hat, das ist nicht so stark ausgeprägt, wie ich finde. Statt jetzt zu diskutieren, wie man denn jetzt eine öffentlich-rechtliche, das sind ja so Vorstellungen, die man in der Politik gelegentlich findet, wie man eine öffentlich-rechtliche Alternative zu den Social Media entwickeln kann, wäre es doch eigentlich viel naheliegender, die ganze Aufmerksamkeit im Moment da hereinzustecken, wie man im KI-Bereich verhindern kann, dass wir dort dieselbe Entwicklung dann auch erleben und sich fortentwickeln sehen, die wir schon in den 10er Jahren, ob bei Suchmaschinen oder bei Social Media, bei anderen Technologieanwendungen erlebt haben. Das finde ich immer erstaunlich, dass das nicht so wirklich im Mittelpunkt jetzt auch der ganzen Diskussion steht.
Dem würde ich zustimmen, Nico. Der Punkt ist gut und die Aufmerksamkeit auf das Thema Machtverteilung durch künstliche Intelligenz und Umverteilung zu lenken ist, glaube ich, absolut angebracht. Man muss ja nur sehen, wie selbst die großen Player, also zum Beispiel Meta, wie die auf das Thema KI abfahren und wie sie wirklich Milliarden umschichten und in KI reinstecken, um ihre eigene Macht und ihre Position am Markt zu behalten. Daran kann man wirklich erkennen, wie ernst sehr, sehr viele Player künstliche Intelligenz nehmen und für wie relevant sie die wirtschaftlichen Folgen einstufen. Kleiner einschränkender Punkt zu diesem Vorschlag der vier, würde ich sagen, Ihnen fällt zu der Frage eigentlich nur eine konkrete Umsetzungsmaßnahme ein, nämlich die Kennzeichnung von KI-generierten Produkten. Ja, das ist auch gut und sinnvoll, ein wichtiger Aspekt der Transparenz. Ich würde gerne wissen, ob der Partner, mit dem ich stundenlang auf Social Media flirte, ob der ein Chatbot ist oder nicht. Das wäre schön, wenn das transparent wäre oder eben, wenn Bilder oder Texte gekennzeichnet sind, dass KI dort mit am Werk war. Das ist allerdings jetzt kein so arg neuer Vorschlag. Auch andere Punkte von den neuen sind jetzt nicht so ganz wahnsinnig innovativ. Also zum Beispiel der Punkt 3, konsequente Durchsetzung des Digital Services Act. Ja, gut, das zu betonen, dass wir da Gesetzgebung haben und dass man die auch umsetzen soll, ist verdienstvoll, aber nicht so wahnsinnig innovativ. Mich hat noch ein Punkt besonders interessiert, nämlich der Punkt Nummer 7. Der heißt verlässliche Identifikation statt folgenloser digitaler Anonymität. Da zuckt der Datenschützer natürlich und sagt, wieso meckert ihr hier an der Anonymität rum oder an der Möglichkeit der anonymen Nutzung von Internetangeboten herum? Antwort ist ganz klar. Die Autoren haben alle ihre Erfahrungen damit gemacht, wenn gerade auf großen Plattformen massenhaft, folgenlos und manipulativ und anonym vorgegangen wird. Und deswegen sagen sie schön differenziert, wir wollen keine Klarnamenpflicht im Netz. Das ist nicht der Punkt, wo wir hinwollen, dass jeder immer weiß, mit wem was zu tun hat. Aber wir wollen, dass eine Identifikationsmöglichkeit besteht. Also, dass insbesondere die Plattformbetreiber wissen, wer sich auf ihren Plattformen herumtollt. Und dass die also in der Lage sind, die dahinterstehenden natürlichen oder juristischen Personen zu verifizieren. Jedenfalls, wenn es zum Straftatverdacht kommt, dann müsste der Staatsanwaltschaft via Plattformbetreiber der Zugriff auf die verantwortliche natürliche Person möglich sein. Das ist ein interessanter Vorschlag, vor allen Dingen deswegen interessant aus meiner Sicht, weil man hier sozusagen die Sanktionsmöglichkeiten im Netz versucht mitzudenken. Ja? Ob das jetzt so überzeugend ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber es ist jedenfalls differenziert. Etwas Besseres als die schon wirklich sehr häufig geforderte Klarnamenpflicht im Netz.
Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also erstmal aus der Passage stammt ja der Absatz, den ich vorhin zitiert habe, dem rechtsfreien Raum. Dann gibt es noch den nächsten Absatz, der ist auch, ich lese ihn einfach mal nur vor, ein Einwand verdient besondere Beachtung. Ein früheres Modell verpflichtender Klarnamenregistrierung in Südkorea wurde 2012 vom dortigen Verfassungsgericht als unverhältnismäßig eingestuft. Da sträuben sich natürlich dem Juristen die Nackenhaare, wenn man das so liest. Ja? Ein Gericht in Südkorea habe Klarnamen 2012 und dann auch noch mit dem schönen Wort unverhältnismäßig eingestuft und das sei jetzt ein Einwand. Also das ist natürlich keine weiteren Kommentar dazu. Wir haben die Diskussion ja vor 10 bis 15 Jahren gehabt, weil es ja einen der großen Player gab, der immer eine Klarnamenpflicht im Programm hatte, nämlich Facebook damals noch. Ja, da haben wir hier in der Kanzlei zum Teil Fälle gehabt, wo Künstler, die Künstlernamen hatten, also etwa Drag Queens, wo sie von der Plattform geflogen sind, weil es geheißen hat, das sei ja nicht der richtige Name. Das haben wir alles auch schon mal erlebt. Und sobald die Plattform den Klarnamen hat, und so muss man das wohl verstehen, dass jetzt die Vorstellung dahinter steht, die haben den Namen, aber sie rücken ihn nur in seltenen Fällen dann auch Behörden heraus. Sobald die den haben, ist natürlich der Zugriff der Behörden auch nicht mehr wirklich verhinderbar. Und dies insbesondere dann nicht, oder das mag vielleicht noch, da kann man vielleicht noch drüber, könnte man vielleicht noch drüber sprechen, in Deutschland und betone, wenn man mal davon ausgeht, dass sich politische Mehrheitsverhältnisse nicht ändern, aber eine solche Regelung in Russland, ja, also das würde ja keiner von uns richtig finden. Und wenn man jetzt der Meinung ist, dass es einfach auch, und das ist, glaube ich, auch nicht nur Meinung, sondern das ist einfach so, dass zum Grundrecht auf Meinungsfreiheit auch das Grundrecht auf anonyme Äußerung gehört, dass es auch ein ganz wichtiger Bestandteil ist, das Recht, sich anonym zu äußern, weil es oft gute Gründe gibt, Sachen nur zu sagen unter dem Schutz der Anonymität, wenn man das einfach so auch sieht, dann kann man auch nicht verlangen, dass also dass jeweils bei den großen Plattformen nachverfolgbar ist, wer sich denn da geäußert hat. Und dann kommt noch eines hinzu, Stefan, das ist natürlich auch ein bisschen schizophren, wenn man einerseits die Macht von Big Tech kritisiert und andererseits Big Tech dann aber wiederum diese grundrechtssensiblen Informationen anvertrauen möchte. Ja, da wird natürlich auch ganz, ganz schnell irgendwie, da sind ganz, ganz schnell werden da Jekyll und Hyde verwechselt. Nicht? Man wechselt von der einen Sichtweise der Plattform zur anderen. Ja.
Ja, ja. Ein weiterer Gesichtspunkt, den ich richtig finde, den wir allerdings alle richtig finden, weswegen er noch nicht falsch wird, ist der Punkt Nummer 8, wirksamer Jugendschutz in kommerziellen sozialen Medien. Das hat sich, glaube ich, inzwischen wirklich rumgesprochen, dass der Jugendmedienschutz ganz wichtig ist, dass gerade Jugendliche, gerade in Social-Media-Angeboten, Suchtgefahren gegenüberstehen, vor denen sie beschützt werden müssen. Hier versucht der Artikel, das Thema eine Rille weiterzudrehen in der öffentlichen Argumentation. Und sagt, junge Menschen dürfen nicht aus dem digitalen Raum ausgeschlossen werden. Also die Idee, irgendwelche Altersgrenzen, 12, 13, 15, 16 oder 18 zu nennen, in denen sich die Jugendlichen gefälligst nicht auf Social Media rumtreiben sollen, wird abgelehnt, sondern stattdessen wird gesagt, wir brauchen eine Altersverifikation und ein altersgemäßes Angebot, das die Plattformbetreiber selbst sicherstellen müssen. Ist ein Punkt, den man, glaube ich, sozusagen positiv bewerten kann, dass er hier aufgeführt wird. Andere Punkte überzeugen mich jetzt tatsächlich nicht, weil sie entweder ein bisschen weit hergeholt sind oder schlicht neben der Sache liegen. Ich würde dir so ein Manifest mit 9 Punkten zur Rückgewinnung des digitalen Raums nicht anfangen mit einer Digitalsteuer und einer Plattformabgabe. Das ist ein schwieriges Thema und ja, die effektive Steuerlast der großen amerikanischen Player liegt bei 3,4%, das mag sein. Und das ist mit Sicherheit ungerecht. Aber das ist jetzt nicht, würde ich sagen, der zentrale architektonische Punkt, über den wir reden müssen. Auch andere Vorschläge wie öffentliche, also staatliche Finanzierung von gutem Journalismus, wow, schwierig, überzeugen mich letztlich nicht so wahnsinnig. Die Wiederholung von DSA und DMA, ja, interessant. Auch dann wieder ja, so ein merkwürdiges Verständnis. Nico, du hast darauf hingewiesen, diese changierende Idee vom Plattformbetreiber einerseits als Datenkrake, andererseits als ja, weniger gefährlich als die Staatsanwaltschaft, die dort eingreifen könnte. Auch hier wieder eine Kollision mit dem privat betriebenen Angebot im Internet, das natürlich auch zu gewerblichen Zwecken genutzt wird. Hier wird dann gefordert, ein Recht auf eine standardmäßig nicht personalisierte und chronologische Feed-Variante. Also nicht chronologische Feed-Variante ist dann wohl gemeint. Solche Ansprüche wurden immer wieder auch schon von Datenschützern, Datenschutzaufsichtsbehörden erhoben. Wir erinnern uns an die hinlängliche Debatte, an die Nutzung, an die kostenfreie Nutzung bestimmter Internetangebote, ohne gleichzeitig dem Tracking zuzustimmen. Das beißt sich halt ziemlich mit der privatwirtschaftlichen Devise, mit der die Diensteanbieter im Netz unterwegs sind. Und schließlich, letzter Punkt, andere Vorschläge. Da muss man also schon ziemlich hart gesotten sein, um das auch in der FAZ als lichtvollen Punkt darzustellen. Der digitale Medienstaatsvertrag soll jetzt mal vorankommen. Wow, also da steckt jemand in seiner Blase fest, würde ich sagen. Ich glaube, mit dem Thema kann man jetzt weniger überzeugen. Nico, letzte Worte?
Nee, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen, Stefan. Du redest dich ja richtig in Rage gerade.
Überhaupt nicht. Mein schönsten Spruch habe ich noch gar nicht gebracht.
Ich will dir nicht widersprechen. Kommt jetzt wieder sowas wie mit RTL?
Ja, so ähnlich. Und zwar, der Artikel ist innovativ und überzeugend, mit der kleinen Einschränkung, dass das, was überzeugend ist, nicht innovativ ist und das, was innovativ ist, nicht überzeugend ist. Ist das böse genug?
Okay, heute haben wir also mal wieder die ganz, ganz strenge Variante. Hörerinnen und Hörer mögen uns dies nachsehen, sofern ihr meint, dass wir hier ein bisschen übertreiben oder überziehen. Wir versprechen auch, dass wir wieder gütiger werden in unseren, ja, ich will es mal nicht für die nächste Folge schon versprechen, aber jedenfalls in Bälde. Bis dahin hoffen wir sehr, dass uns alle, die uns hier zuhören, gewogen bleiben. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.